Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der 66. Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Till und es freut mich sehr, dass heute, wenn auch nur virtuell, gegenüber von mir der Linus mit mir dabei ist. Ciao, Linus.
Ciao, Till und Sali miteinander. Freue mich auch.
Hoffen wir, dass wir es, auch wenn es virtuell ist, besser anbekommen. Vielleicht haben das gehört. Letzte Woche haben wir, obwohl wir physisch beieinander gehockt sind, Walle und ich, ein bisschen Tonproblem gehabt. An dieser Stelle nochmal sorry für das, aber wir haben jetzt mal Vertrauen in die Technik. Da muss man ja im Fußball auch schon haben, ohne jetzt schon in die VAR-Diskussion einzutauchen, oder?
Oh, gefällt mir, wie du schon da Foreshadowing betreibst, für was wir nachher noch diskutieren werden. Aber das hat ja bei uns während der Frauen-EM im Sommer ja relativ gut geklappt mit den virtuellen Aufnahmen. Von dem her hoffe ich mal, dass das heute auch kein Problem wird sein.
Definitiv. Ja, wenn ist es dann ab und zu, wenn schon an mir gekappert, aber ich sollte eigentlich heute auch relativ gut eingerichtet sein. Bin auch nicht im Wäscheschrank wie damals während der EM. Also, haben wir mal das Vertrauen, oder?
Was eigentlich schade ist, solltest du häufiger in den Wäschschrank, fürs Feeling.
Ja, es ist eigentlich schon noch spannend gewesen, aber ich habe das, glaube ich, gar nicht, wir haben das gar nicht aufgelöst, aber ja, für die EM Dailies gehört haben, da habe ich manchmal müssen kreativ werden im Homeoffice. Hey, aber gut, jetzt starten wir doch direkt rein in die Fußballwoche, die ja prall gefüllt war von internationalen Auftritten von den Schweizer Männerteams, von einer englischen Woche in der Excel Women's Super League, in einer regulären Runde natürlich auch von den Männern national am Wochenende. Hat gesagt, wenn wir der Reihe nach gehen, starten wir doch mit unserem Auftritt in der Europa League vom FC Basel und von IB, wo leider beide verlieren, wenn auch, würde ich jetzt schon mal sagen, ein bisschen auf eine andere Art und Weise jeweils. Aber starten wir doch mit dem Mittwochmatch, internationales Derby, halbe Stunde Anreise, Freiburg gegen FCB. Wie hast du den Match verfolgt?
Also ich habe ihn am Fernseher, respektive am Laptop verfolgt, einmal die zweite Halbzeit und die erste noch in einer Bar in Basel mit einem lautstarken Publikum. Und ja, lang eigentlich hat es ja gut ausgesehen, gerade einmal nicht so schlecht. Und dann hat Freiburg sehr effizient zugeschlagen und eigentlich so gefühlt mit dem ersten besseren Schuss das Goal gemacht. Und ab dann habe ich gefunden, der FCB nicht so, einfach auch irgendwie zu wenig drin. Insgesamt jetzt kein hochklassiges Spiel gesehen, habe ich gefunden, von beiden Teams nicht. Und umso mehr eigentlich so ein bisschen schade, dass der FCB den nicht noch ein bisschen mehr können mitnehmen. Ich glaube, ein Punkt wäre da eigentlich schon Ding gewesen.
Ich sehe das gleich. Ich glaube, man hat es auch an den Statistiken gesehen, nach dem Match. Ich glaube, das sind jetzt schon zwei eher ebenbürtige Teams auf dem Feld gestanden. Aber vielleicht ist dann halt gleich die Erfahrung von einem Team aus einer der Top-Ligen in Europa, wo am Schluss das Quäntchen Glück vielleicht auch noch mit dem Millimeter-Entscheid quasi erzwungen hat, so einfach, wie man das wahrscheinlich nicht kann sagen. Aber ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Freiburg das so ein bisschen mit der Cleverness auf ihre Seite gezogen hat. Weil eben von den Statistiken her hat es auf beide Seiten können gehen und ein Punkt wäre sicher nicht gestohlen gewesen vom FCB.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Trainer war von Freiburg, der nach dem Spiel gesagt hat, das Glück muss man sich, oder ist der Goalie gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Das Glück muss man sich erzwingen, / erarbeiten. Ist so häufig bediente Floskel, aber ich glaube, so ist es am Schluss auch. Und du hast den Millimeterentscheid schon angesprochen, das ist natürlich extrem bitter. Ich frage mich auch, oder habe mich da schon gefragt, ob es da irgendeine Fehlermarge gibt bei dem System mit dem Chip. Ich habe mich jetzt noch nie so explizit mit dem auseinandergesetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so präzise kann sein irgendwie.
Hey, ich habe genau oder etwas Ähnliches gedacht. Also, das Knäppste, was ich so je gesehen habe, ist, glaube ich, dort, wo irgendwie der Stones gegen Liverpool der noch von der Linie weggeratscht in einem von den titelentscheidenden Spielen in der Premier League. Dort hat es doch auch ein Standbild, also das Goal-Kamera-Bild dann gegeben, wo aber der Millimeter eben noch auf der Linie war, oder? So ist das, so ist es damals, oder?
Hey, da bin ich jetzt gerade überfragt, dass die Szene nicht präsent. Ich meine, ich mich wage zu erinnern, aber da könnte jetzt keine Garantie okay. abgeben.
Aber auch eine berechtigte Frage, weil ich meine, da hat jetzt absolut gar nichts mehr dazwischen gepasst auf dem Bild, das man da präsentiert bekommen hat, zwischen Ball und Linie. Und ich meine, wenn es da eine kleine Fehlmarge gibt, müssen wir jetzt sogar noch anfangen, der Goal-Kamera misstrauen, in dem Fall. Nicht nur ein paar.
Ja, ich finde, wir haben jetzt schon oft genug privat diskutiert. Jetzt müssen wir mal da über Chips und Goal-Kameras und was weiß ich. Ich weiß gar nicht genau, wie man es technisch löst, aber ich meine, im Endeffekt, es ist absolut müßig, darüber zu diskutieren, irgendwo ziehst du eine Linie und dort ist sie zurückgeworden und der Ball ist in dem Fall drin, aber es ist mega, mega bitter, vor allem auch, weil ja auf dem Platz, also die Spieler haben eigentlich nicht reklamiert, ich glaube, der, den Kopfball gemacht hat, hat kurz den Arm hoch, aber dann eigentlich auch selber gefunden, ja komm, wahrscheinlich ist das schon nicht Ding gewesen. Es hat wirklich gar nicht danach ausgesehen, außer vom Live-Bild her. Also ich bin relativ überrascht gewesen, wo der Schiri dann auf die Uhr getippt hat und gesagt hat, nein, Goal. Aber ja, halt bitter für einen FCB, aber ist wie es ist.
Es ist halt auch einfach, also weiß auch nicht, ich habe da jetzt nicht mega viel Szene im Kopf eben mit der Goal-Kamera, aber normalerweise, ich meine, siehst du es am offensichtlichsten, wenn der Ball halt auf der Linie oder eben hinter der Linie am Boden aufprallt und der ist ja jetzt in der Luft anscheinend hinter der Linie gesehen und dementsprechend eben, ich bin voll bei dir, keine, also auch im Stadion hat da niemand irgendwie die Anstalten gemacht, dass es ein Goal ist, sondern eher ein recht starker Save vom Salvi, wo ja als Ersatz vom Hitz wieder gespielt hat. Aber ja, ich meine, du hast es gesagt, eigentlich müßig über diese Szene zu diskutieren. Mich würde mehr noch so ein bisschen wundern nehmen, oder respektive, ob du das gleich siehst, die Frage. Eben, um nochmal die Cleverness, die Erfahrung ansprechen. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat sich dann am Wochenende, wir reden nachher noch drüber, beim FCB aus meiner Sicht wieder gezeigt. So die Angriff cleverer fertig spielen, die Abschlüsse. Ich habe das Gefühl, da fehlt irgendetwas noch, obwohl ja, mit dem Sheridan Shaqiri hat man natürlich so die Erfahrung schon drin und die individuelle Qualität hat man ja auch, aber wenn man sich gegen so einen Gegner von eben Top 5 Liga sich für die Europa League qualifiziert, soll sich schon Chancen erarbeiten kann und eben auch einen gewissen Spielanteil über längere Zeit kann halten gegen die, dann wieso klappt es denn nicht auch, bis ganz die Angriffe ganz fertig spielen? Und eben die Goal machen?
Ja, also ich meine, zum einen hast du mit Noah Atubolu sicher einen Goalie bei Freiburg drin, der auch gegen den FCB gezeigt hat, was ihn so auszeichnet. Der Reflex kurz vor der Pause ist grossartig gewesen. Er ist nach dem Spiel wieder mal gefragt worden, wie es aussieht mit Nazi und so, obwohl man da glaube ich weniger ihn sollte fragen als der Staff vom Nationalteam. Aber also das ist sehr, sehr hohe Qualität, wo dort vorhanden ist. Und auch sonst, also du hast auch Sheridan Shaqiri angesprochen, ich glaube, dort sehe ich halt auch bei Freiburg, dass das einfach ein Team ist mit mehr Qualität als Gegner in der Super League, was dann halt auch schafft, so einen Spieler wie der Shaqiri viel besser aus dem Spiel zu nehmen, wie es in der Super League halt ist. Und ich glaube, das hat man im Spiel vom FCB schon auch gemerkt. Und dann anknüpfend an das ist dann halt so ein bisschen die Frage, okay, wie viel Einfluss ist da auch vom Trainerteam da? So Fertigspielen von der Angriff, ist das etwas, wo mehr so ein bisschen eine taktische Trainingskomponente hat, oder ist das dann wirklich mehr durch die Spieler auf dem Platz, wo einfach die letzte Entscheidung vielleicht nicht ganz stimmt?
Jetzt aber so vielleicht noch ein bisschen aufs Allgemeine gefragt. Ich glaube, beim zweiten Match müssen wir uns das dann nicht wirklich fragen, aber dazu kommen wir noch. Aber zu dem Match jetzt, man hat ja so das Gefühl, die Schweiz verliert international immer mehr am Boden, so ein bisschen. Also wir haben jetzt Servet, was nicht geschafft hat, Lugano, was nicht geschafft hat. Der FCB verliert, IB verliert, Lausanne hat noch nicht gespielt, aber kann man jetzt, wenn man ehrlich ist, gerade auch bei Saison bei Lausanne läuft, auch nicht mega viel erwarten. Jetzt habe ich lange ausgeholt, meine Frage eigentlich, ist es jetzt für einen Schweizer Verein trotzdem ein guter Auftritt gewesen, also so ein Schritt in die richtige Richtung, man hätte können mitheben mit einem Bundesliga-Team, oder ist es so weiter in die gleiche Kerbe gehauen, also eben, man verliert immer mehr am Boden, man verliert eigentlich fast nur noch international?
Hey, ich würde das jetzt wie nicht zu hoch hängen, glaube ich. Also vor allem mit dem Auftritt jetzt vom FCB. Ich glaube, muss man ein bisschen Trend anschauen. Weil wir haben jetzt auch das neue System in der Europa League, oder also seit letztem Jahr das System mit quasi mehr Spiel gegen mehr Gegner. Und dann triffst du dann halt auch, je nachdem, gegen ein paar bessere Gegner. Also sonst, wenn du in so einer Gruppenauslosung kommst, bist du vielleicht wirklich ein gutes Team aus einer Top-Liga und dann noch zwei, wo du sagst, okay, die kann man oder muss man schlagen. Und jetzt würde ich sagen, ist das ein bisschen anders verteilt. Der FCB hat auch wirklich happige Gegner verwünscht. Also das würde ich darum ein bisschen relativieren. Und umgekehrt, ja, also das ist ein Fakt, dass international die Schweizer Teams jetzt in letzter Zeit nicht am Brillieren sind. Und das ist für den ganzen Schweizer Fußball halt auch schade. Also das ist völlig klar. Aber ich meine, umgekehrt, wenn du dann halt schaust, also Thun ist jetzt nicht mehr Tabellenführer, aber wenn der Aufsteiger kann, irgendwie nach 5 Spieltagen oder so halt an der Tabellenspitze steht, dann, ja, weiß ich nicht, spricht das nicht unbedingt für die Qualität der Liga, oder?
Ja, du bringst einen Punkt, den ich eigentlich noch zur Diskussion bringen. Ich glaube, jetzt die ersten 7 Spieltage in der Super League, die erinnern mich halt schon langsam wieder stark an die von der letzten Saison. Also, ich meine jetzt auch irgendwie zwischen dem ersten und dem, also sicher am 5. sind es 3 Punkte, ich glaube, zum 6. sind es 4 Punkte. Gefühlt jeder kann gegen jeden gewinnen, was natürlich die Liga spannender macht, aber ich weiß nicht, bist immer noch optimistisch, dass die Schweiz bald wieder die Sprünge in der Koeffizienten-Rangliste kann machen, wo sie unbedingt braucht, um die, ja, sonst kommt schon in den Teufelskreis rein, weniger direkte Startplätze oder vielleicht gar keine Startplätze mehr direkt. Oder was muss passieren irgendwie, frage ich mich manchmal.
Gut, ich glaube, zum einen ist es vielleicht nicht so schlecht, dass der FCB, und ich glaube, das haben wir auch schon diskutiert, in die Euroleague jetzt gegangen ist und nicht in die Champions League, weil man da sicher die Möglichkeit hat, noch einige Punkte mehr mitzunehmen. Wird jetzt auch gegen Stuttgart schwierig, diese Woche, aber gegen Teams wie Bukarest oder so, also dort muss man dann halt einfach gewinnen. Von IB ist einfach halt so ein bisschen in den letzten Jahren nie jetzt gross ein Sprung da gesehen. Die haben sich dann jeweils eher ein bisschen auf die Liga konzentriert, jetzt abgesehen von letztem Jahr. Und dort einen starken Job gemacht, aber international hat das irgendwie nie ganz geklickt. Das heisst, man ist da in der Schweiz irgendwie von einem starken FC Basel abhängig gesehen, in der letzten, keine Ahnung, was sind das, 10, 15 Jahre oder so. Und wenn der FCB die Punkte nicht holt, dann ist es irgendwie schwieriger für alle. Oder das macht einmal den Anschein. Und dann, wenn du auf den FCB schaust, wo jetzt in den letzten Jahren auch unter Dore müssen und teilweise trotzdem noch gute internationale Kampagnen trotzdem können spielen, ja, es wirft kein gutes Licht auf Performance von Schweizer Teams international.
Gleichzeitig muss man sagen, wenn ich es recht im Kopf habe, ist von der Gesamtpunktzahl, wo die Schweiz hat in diesem Koeffizienten-Ranking, kommt der grösste Teil mittlerweile, also nicht mit Abstand, aber ich glaube, der grösste Teil kommt von IB. Halt wahrscheinlich auch, weil die Punkte einfach auch für Teilnahme vergeben werden. Ich meine, letztes Jahr hat man keinen Punkt geholt in der Champions League. Aber vielleicht ist das dort eher die Konstanz, wie dass man einfach immer international gespielt hat und der FCB hat halt jetzt eine Saison nicht international gespielt. Aber ich bin schon auch bei dir, frage mich dann manchmal, ich glaube, das können wir da jetzt auch nicht irgendwie lösen, was denn bei den anderen Teams manchmal fehlt, international. Weil jetzt gerade der IB, zum vielleicht auch die Überleitung machen zum Spiel gegen Panathinaikos Athen, die sollten ja jetzt langsam, zumindest gewisse Spieler, die internationale Erfahrung auch haben. Und wenn, also falls ja, dann kann es ja eigentlich wie nicht die Erfahrung sein, die dazu führt, dass man eben schon einigermaßen abhängig ist vom FCB international als Schweiz.
Ja, also du sagst es, man sollte es meinen, aber es hat sich nicht wirklich bewahrheitet bei IB. Ich glaube, da kann man auch sagen, okay, hoffen wir, das war eine Ausrutschung und die Kampagne nimmt notwendig zum Besseren. Aber ja, also Erfahrung, das ist das eine. Das andere, wo ich, jetzt muss ich nochmal schnell zurück auf FCB kommen, dort auch sehe, ist halt so ein bisschen mangelnde Konstanz, also im Teamgefüge und so. Also wenn du halt jeden Sommer viele Wechsel hast und häufig die Wechsel auch noch nicht vielleicht vollzogen sind, wenn der europäische Alltag schon wieder angefangen hat, das gerade so Qualifikationsrunden und so meine ich, dann macht es das, glaube ich, nochmal schwieriger. Aber ich denke mal, dass Teams, die auf ähnlichem Level wie die aus der Schweiz sind, also vom Koeffizient her, die werden ähnliche Probleme haben, weil das sind ja dann auch alles Ausbildungsligen, sozusagen. Also insofern ist es für mich ein bisschen unerklärlich, woher die Schwäche kommt international.
Ich meinte, aber jetzt gerade mal gelesen zu haben oder gehört zu haben in irgendeinem Interview, dass gerade eben die Ligen, wo sag ich jetzt, ich habe jetzt das koeffiziente Ranking von Griechenland nicht im Kopf, aber ich hätte jetzt einfach so aus dem Bauch raus gesagt, die Ligen, die Qualität von der Ligen, die einzelnen Teams, die sollten eigentlich ja in Reichweite sein. Aber ich glaube, dort, wo ich das, was ich gehört habe, die Person hat sogar explizit die griechische Liga genannt. Sicher die türkische, wobei das, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen anderes Level ist gegen oben. Aber auch die griechische, glaube ich, hat er erwähnt, wo einfach finanziell einfach besser, viel besser können zahlen, was dann halt der Qualität von der Liga, von den Teams hilft und dann halt eben auch zu so einem Match führt, wo ein Team, ja, sicher eins von den Spitzenteams in Griechenland, ich habe jetzt ihre Saison nicht verfolgt, aber sicher vom Namen ein bekanntes Team mit Panathinaikos Athen, aber trotzdem ein Team, wo eins von den besten Teams in der Schweiz grundsätzlich nicht so sollte aussehen, wie es IB zumindest in der Startphase gemacht hat. Und vielleicht ist das auch noch ein Aspekt, dass vielleicht die Share dort im Moment schon auch finanziell von den Löhnen und so sich immer mehr zu Ungunsten von der Schweizer Liga entwickelt, so mit diesen Löhnen einfach nicht kann mithalten und noch mehr zu dieser klassischer Ausbildungsliga wird noch im Vergleich zu früher. Ne?
Jo, ich denke, im Beispiel von Griechenland stimmt das sicher. Eben, du sagst, Türkei ist nochmal, denke ich, eine Stufe weiter oben. Also ich meine, was die für Transfers jeden Sommer können tätigen können, ist ja crazy. Aber wenn man jetzt halt schaut, wer ist vor der Schweiz? Österreich. Wer ist nach der Schweiz? Zypern. Also, da ist man einfach schon, finde ich, angekommen an einem Ort, wo die Liga nicht sollte hingehören. Und weiter oben hast du noch, hast du Dänemark, hast du Norwegen, hast du Tschechien. Also, dort müsste man sich schon eigentlich dürfen mit diesen Teams vergleichen, finde ich. Aber im Endeffekt, es ist, glaube ich, ein Fass, wo man jedes Mal wieder ein bisschen aufs Neue aufmachen kann, wahrscheinlich. Und ja, also das ist ja eine strukturelle Geschichte auch. Und das muss sich über Jahre wieder verschieben und ich glaube, man muss einfach allgemein schauen, kann man die Qualität in der Liga erhöhen und dann kann man auch wieder, denke ich, international wieder besser mitheben.
An dieser Stelle vielleicht auch noch die Frage an euch, wenn ihr irgendwelche Inputs habt, was eure Meinung ist zu den Schweizer Teams international, vielleicht jetzt gerade im Fokus auf die Saison, aber auch auf die Entwicklungen von der letzten ein, zwei Saisons, haut es doch in die Kommentare auf der Podcast-Plattform, auf der Streaming-Plattform oder auf Instagram. Würde uns sehr wundern, was da eure Meinung ist. Vielleicht gleich noch ganz kurz, bevor wir zur Liga kommen. IB verliert daheim gegen Panathinaikos mit 1-4. Sogar der Marvin Keller, der Hochgelobte, sieht nicht wirklich gut aus für einmal. Ich glaube, anders wie desolat kann man die Startphase nicht beschreiben. 3-0 noch, glaube ich, irgendwie was 20 Minuten, 22 Minuten, irgendwie 0-3 hinter daheim. Schwer zu erklären. Und hat natürlich nach dem Göppaut, was ich so gehört und gelesen habe, schon dazu geführt, dass man da schon Giorgio Contini gerade nochmal ein Stückchen mehr angezählt hat in Fankreisen.
Ja gut, aber die Spieler von Panathinaikos verdienen ja viel mehr Till. Also dann kannst du nach 22 Minuten schon mal 3-0 hinten sein, oder?
Wenn das die Erklärung ist, dann ja. Ja.
Nein, nur zum nochmal zurückgreifen auf das. Oder ich meine, das kann ja einfach nicht sein. Also da läuft ja irgendwas grundlegend falsch, ne, bei so einem Start. Aber ja, ich glaube, ist für die Beteiligten häufig dann schwierig zu erklären, wie das passiert. Immerhin, wir kommen dann noch dazu, die IB am Wochenende Reaktion zeigt. Ich glaube, es darf mal auch passieren, dass man halt einfach mal einen Scheißtag einzieht. Und ich würde sagen, das ist IB definitiv passiert unter der Woche.
Gut, ja, ich glaube, beide Teams kriegen diese Woche, du hast es schon angedeutet, die Chance zur Rehabilitierung. In der Hoffnung, dass nach zwei Spieltagen nicht auf Rang 35 und 36 von dieser Liga der FCB und IB sind. Vielleicht ein bisschen ein bitteres Bild. Jetzt muss man ganz schnell helfen, ob es im Kopf ist. Ich glaube, IB hat Bukarest, glaube ich. Und der FCB hat Stuttgart.
Ich habe es nicht im Kopf,
für IB hat. Meint es fast, aber einmal sind sie beide wieder aktiv, das sicher. Und werden hoffen da ein bisschen Werbung für den Schweizer Fußball zu machen und Punkte zu sammeln für das ja, so wichtige Koeffizienten-Ranking. Aber
Bukarest
ist auswärts, oder?
Ja. Auswärts, genau. Okay.
Gut, wechseln wir doch in die Liga, in den Alltag, wo am Wochenende zwei Teams zuerst aufeinander getroffen sind, wo nicht einen guten Start hatten in der Saison, zumindest punktemässig. Vielleicht das noch wichtig anzumerken. Lugano spielt gegen GC und gewinnt 2-1, zweite Saisonsieg. Ich glaube, man hat vielen Beteiligten nach Abpfiff die enorme Erleichterung angesehen, die da geherrscht hat bei Lugano. Ich glaube, Crocitorti hat das letzte Mal so gejubelt, was sie den Cup gewonnen haben, gefühlt. Also da ist einiges umgesehen an Emotionen. Was sagst du zu dem Aufeinandertreffen?
Puh, also zum einen Lugano enorm wichtig natürlich, dass die haben können gewinnen. Gerade eben Crocitorti, Jubiläumsspiel, also die sind unter Druck gewesen und er ist unter Druck gewesen und da, ja, ist klar, dass dann die Emotionen nach dem Schlusspfiff glaube ich so offen gehen. Ich habe gefunden, ein Spieler hat einen besonders guten Match gehabt und kannst du mal roten, auf wer ich raus will. Allerdings, oder? Hey, wirklich top gewesen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Match von ihm gesehen habe, wo er so überzeugt hat. Also, der ist wirklich absolut parat gewesen. Ich glaube, das ist natürlich für ihn wichtig, für Lugano wichtig, dass man das Vertrauen auch hinten wieder hat. Also das ist mir extrem aufgefallen und dann, wer natürlich auch nochmal rausgestochen ist, dann auf der anderen Seite ist der Jonathan Aspiensen mit einem richtig geilen Goal. Ich glaube mittlerweile schon der beste Torschütze von GC und hat mir auch nochmal 7 satte Punkte im Fantasy gezogen. Also wunderbar.
Bin ich jetzt unfair, wenn ich mich beim Goal von Aspiensen gefragt habe, ob man den nicht noch rauskratzen kann? Ist das jetzt meine Voreingenommenheit tatsächlich gegen Fundballmus?
Ey, also, ich habe gefunden, das ist schon ein strammer Schuss, nicht?
Okay. Also, ja, definitiv. Ich hatte Jensen übrigens am ersten Spieltag gehabt. Leider ist er gesperrt gewesen. Oder hat noch nicht spielen. Zeigt von meiner Vorbereitung. Das macht schon mehr Freude, GC zuzuschauen, wie letzte Saison, habe ich das Gefühl. Auch den Fans. Also, auch mit einem Planche. Aspiensen, okay, sie haben noch nicht so, sie können in Punkte umwandeln. Ist trotzdem auf Rang 10, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber so die einzelnen Spieler macht schon mehr Freude wie letzte Saison, glaube ich. Gerade eben, wenn so die Einzelaktionen mal durch so einen tollen Schuss mal ein Goal kannst machen. Also, ich habe schon das Gefühl, das ist ein anderes GC.
Ich habe auch das Gefühl, aber ich muss ja sagen, ich bin auch letztes Jahr lang eigentlich der Überzeugung gewesen, dass GC tabellarisch schlechter dargestanden ist, als sie gespielt haben. Ich habe gefunden, eigentlich erst am Schluss, also die letzten, keine Ahnung, zwei, drei Monate richtig schwach gewesen sind. Und ich glaube, jetzt hat man da ein paar aufregende junge Spieler vorne inne. Und ich glaube, das, eben wie du gesagt hast, macht wahrscheinlich auch den Fans mehr Spass. Mir würde noch wundern, deine Meinung zu der geilroten Karte.
Ja.
Und dem Penalty.
Hey, sehr dünn. Nicht wirklich viel gesehen, irgendwie. Also, ich glaube, da macht der Behrens, ist das, oder, was man rausholt.
Mhm.
Also, ich meine, wenn der Penalty ist, dann musst du fast geil geben. Oder? Aber schon eher wenig. Ich glaube, da habe ich mehr gesehen das Wochenende auf anderen Plätzen, wo nicht zum Penalty geführt hat.
Otteledon zum Beispiel.
Ja, unter anderem, ja.
Ja, also das ist das grosse Problem, das ich einfach habe. Also ich denke, man kann wahrscheinlich hier Penalty geben. Es ist ein gewisses Tempo in der Aktion und wenn dann so ein Schub so halt kommt, mir hat er nicht so stark gedunkt, aber wahrscheinlich kannst du es geben. Aber dann muss doch einfach irgendeine kohärente Linie da sein in dieser Liga von Seite von der Schiedsrichter. Und die ist einfach null da. Null. Es ist einfach komplett random irgendwie gefühlt, wie Entscheidungen getroffen werden. Also, ich habe diverse Szenen parat. Also, wenn wir sonst schnell auf die zusammen eingehen oder wenn wir sie nachher bei dem Spiel führen.
Ich glaube, wenn wir schon bei dem Thema sind.
Jetzt schnell bringen.
Also, okay, eben, gut. Ich glaube, also, Otteledon ist natürlich noch die Frage. Ich habe dort die Wiederholungen nicht mehr angeschaut, aber ein bisschen gelesen, was darüber geschrieben worden ist. Das ist ja zuerst mal noch die Frage, ob es überhaupt im Strafraum war oder nicht. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass der Schubser an sich, ich sage jetzt nicht, dass es 100% ein Foul ist, aber was ich würde sagen, ist, dass der Schubser stärker war wie der gegen den Kevin Behrens.
Ist auf jeden oder Fall stärker gesehen und in meinen Augen ist es ein Foul. Also auch dort ist das Tempo noch deutlich höher, der Schubser ist stärker. Also für mich ist es ein klares Foul. Es ist wahrscheinlich direkt noch vor dem Strafraum und darum hat es wahrscheinlich auch keine Wahrintervention gegeben. Aber auch dort, ich verstand nicht, warum man das nicht direkt als Foul taxiert.
Also wenn es ein Foul vor dem Strafraum ist, müsste es ja eine Wahrintervention geben wegen Notbremse. Oder nicht?
Ja, läuft in der Mitte noch so halb ein mit. Das ist nicht, ich glaube, direkt aufs Goal. Aber ist die zweite Frage, ja, wo man dann auch noch darüber diskutieren müsste. Aber eben, es gibt nicht mal einen Freistoß. Mhm. Es gibt einfach nichts. Und der Paloschi muss mit Gelrot vom Platz für das. Also das ist dann einfach das, was ich nicht checke. Und dann die dritte Szene, FCZ St. Gallen, ja, was zuerst nicht mal, der Wolfensberger steht 5 Meter von dieser Aktion weg, hat frei Blick auf die Aktion, mhm, und pfifft kein Foul. Und ich muss einfach sagen, ich check das nicht. Was geht denn eigentlich ab? Es ist so ein glasklares Foul. Es gibt sogar noch eine Kameraperspektive, wo wirklich quasi so aus Schiri-Sicht auch zeigt. Und es ist so offensichtlich. Und dann muss er für das noch am Bildschirm zerrst, weil er das nicht selber sieht. Und dann gibt er noch kein Gali.
Mhm.
Also, was läuft eigentlich? Es ist, der Görtler hat nach dem Spiel super gesagt. Klarste Gali, die er je gesehen hat. Aber sie sind dann selber schuld, dass sie die Führung verspielen. Ohne du jetzt schon zu viel vorgreifen zu wollen. Aber ich verstand einfach nicht, was der Wolfensberger da sieht. Also, ich komme nicht
durch. Ich muss auch sagen, also da, entweder der Linienrichter oder der Schiedsrichter selber müssen ja absolut sehen, dass dort der Fock klar getroffen wird, dass es den Körperkontakt gibt, dass er vorbei wäre, dass er eine gefährliche Szene könnte, oder den Ball reinspielen oder vielleicht sogar schießen, je nach Winkel. Also das ist unklar für mich, wie man das nicht kann sehen. Bin ich voll bei dir. Und ich sage, das mit der Karte ist wirklich auch etwas gesehen, wo man das Wochenende fairerweise sogar auch schon, glaube ich, letztes Wochenende da fällt mir im Moment fast am meisten die Linie. Also im Santiago-Park vom Herr Dudic ist auch, sage ich, die Linie von wegen Fouls ist ja noch einigermaßen okay gewesen, aber die Linie, wenn man eine Karte zieht und wenn nicht, die ist jetzt eher mässig gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Und eben vor allem das Bittere halt, wenn das über halt alle Spiele vergleichst, wird da wirklich irgendwie unterschiedlich das bemessen.
Und ich meine, es ist ja okay, wenn, weißt, Schiris für sich quasi so jeweils ein bisschen individuelle Linie haben, aber ich denke, so im Großen schon auf einer Linie sein. Ich meine, das ist ja auch ein Schiri-Team und da bespricht man sich ja, man wird quasi sagen, wie viel man will durchgehen und was nicht und so. Und dann hast du einfach halt so eine Situation wie beim gegen einen Vogt vom, wie heißt Segura, wo einfach glasklar muss die geil rote geben und der kriegt halt nicht die Karte und umgekehrt, eben Paloschi fliegt vom Platz mit Geilrot, Dorn kriegt nicht mal einen Foul gegen sich und es ist einfach so, hä? Also, was, ich finde das einfach aus Spielerseite mega blöd, weil du nicht genau weißt halt, was kannst, was darfst, was nicht. Und aus Fansicht ist es auch einfach eine Katastrophe.
Es gibt sicher, sie haben sicher irgendwie das so einen tollen englischen Begriff, wo eigentlich klar sollte, regeln, wenn man jetzt eine geile Karte bekommt und wenn nicht. Ich habe zwar noch nicht mal ein Statement von unserem Freund Wermelinger, vom Schiri-Chef gelesen. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig, sich da wieder mal zu entschuldigen. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Lugano, wo das Glück da jetzt eher auf seiner Seite hat, nachdem man ja, da ist ja noch ein Protest hängig. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast. Protest von Lugano.
Ist noch hängig?
Mhm. Sie haben einen Protest eingelegt gegen Lausanne. Spiel von letzte Woche, unter der Woche, glaube ich. Weil irgendwie eine gelb-rote Karte zurückgenommen worden ist vom VAR, was man eigentlich auch nicht dürfte. Es war noch ein Offside im Spiel gewesen. Ich hatte die Situation nicht ganz im Kopf. Aber das ist einmal sehr viel Frust rumgesehen.
Ja, aber ich habe das noch nachgelesen und irgendwie hat es dann argumentativ Sinn gemacht.
Okay.
Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber das hat dann, ist irgendwie regelkonform aufgegangen, weil man hat wie etwas anderes quasi angeschaut bei dieser Szene und weil man sich dann aber anders entschieden hat, hat man die geile Karte, glaube ich, können zurücknehmen oder irgendwie so. Ah genau, ich glaube, man hat geprüft, ob es direkt rot soll sein.
Hat dann checkt, darum hat dass es geprüft, offside ist und dann hat man auch die geile.
Hat dann checkt, okay. Genau, ich glaube, das ist der Abfall gesehen, bin nicht mehr 100% sicher, aber ich weiß nicht, ich habe es nachgeschaut und dann am Schluss gesehen, okay, du kannst es so tatsächlich irgendwie aufrollen. Es ist maximal unglücklich und wahrscheinlich auch schlecht kommuniziert gewesen. Aber darum habe ich gedacht, der Protest ist wahrscheinlich nur heiße Luft dann am Schluss. Also das wäre dann nichts.
Ja, klar, klar.
Aber ich habe gedacht, dass sie gar schon längstens abgehockt. Aber gut, Till, ich glaube, wir müssen so die Pace ein bisschen erhöhen.
Ja.
Sonst sind wir da noch lang dran.
Wir sollten, aber sorry, ich muss sogar noch einen ganz kleinen Exkurs machen. Aber es passt nur bei Lugano. Oder also ganz am Schluss wird es ein bisschen in der Luft stehen. Wir können es ja schnell abhandeln. Vielleicht haben wir ja nächste Woche noch ein bisschen mehr Zeit.
Also, aber ist gut. Haidari wahrscheinlich.
Ganz genau, ja. Entscheidet sich für den Kosovo, wie der Leon Aftulau. Im Gegensatz zum Leon Aftulau hat Albion Haidari aber ein Länderspiel gemacht für die Schweiz, aber eben nur ein Testspiel. Im Pflichtspiel ist er immer nur auf dem Bänkli gewesen, also nicht zum Einsatz gekommen. Was dem Ganzen für mich natürlich schon nochmal ein bisschen eine andere Dimension gibt, wie beim Aftulau, wo ich dann so finde, irgendwie hast du ja, indem du die Aufgebot wahrgenommen hast für Pflichtspiel, hast du ja gewusst, es gibt die Möglichkeit, dass du zum Einsatz kommst und dementsprechend blockiert wärst. Also hast du auf eine Art ja schon für die Schweiz entschieden und jetzt wieder umentschieden, was ich ja schon ein bisschen, also schon schwieriger finde, deutlich wie beim Aftulau. Oder wie siehst du das?
Also irgendjemand dort bei Hoffenheim muss da mächtig Fäden ziehen im Hintergrund, oder?
Man könnte das echt sein. Also ich habe das Gefühl, dort ist, also ich weiss noch, wo Lugano im Cup-Final gespielt hat, das müsste ja an der EM24 gesehen sein, ist die Schweiz schon im Vorbereitungscamp gesehen und Uran Bislimi und Albion Haidari sind beide im provisorischen Aufgebot gesehen von der Schweizer Nazi und haben dann aber, weil sie den Cup-Final gespielt haben, viel verpasst von dem Camp und haben dann so gesagt bekommen auf dem Cup-Final, hey, die müssen beide gar nicht kommen. Und das habe ich dort schon irgendwie so ein bisschen eine fragliche Entscheidung gefunden. Ich finde es auch jetzt ein bisschen eine fragliche Entscheidung vom Haidari, dass er sich quasi umentscheidet, aber was mich so ein bisschen auch denken lässt, dass vielleicht so das Verhältnis zwischen Murat Yakin und Albion Haidari jetzt vielleicht seitdem ein bisschen angeschlagen ist.
Hey, ich meine, am Schluss, wer das genau ist, wo da das ein bisschen verbockt hat seitens vom Schweizer Verband, sei dahingestellt. Aber ich glaube, dass man bei beiden Spielern die Chance verpasst hat. Und ich glaube, einfach die Situation auch einfach ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Und ich finde es einfach sehr schade. Ich glaube, auf beiden Positionen wären wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren recht froh, ein bisschen junges, frisches Blut. Und da fehlen jetzt zwei Spieler, die sicher hätten können, die Lücken, die dann werden entstehen, füllen. Und ich habe das Gefühl, wenn es jetzt halt nie mehr, oder seit, keine Ahnung, Petric Rakitic ist, glaube ich, einer gesehen. Wer ist dort noch gesehen?
Kuzmanovic, Petric, Rakitic.
Genau, Kuzmanovic. Also ich habe das Gefühl, seither ist es nicht mehr so ein Thema gesehen. Und jetzt ist es plötzlich halt wieder eins geworden. Ich weiß nicht, ob man es auch jetzt nicht zu gross muss machen, aber ich finde einfach generell halt der Fokus mehr auf den Nachwuchs, das ist ja etwas, wo der Liga ja auch zu gut kommt. Also, dass man halt einfach aufzeigt, so, hey, Schweizer Talent, die können weiter gefördert werden, die kriegen ihre Chancen, die können ihren Weg machen, man hilft das zu ermöglichen. Und offensichtlich wird das, habe ich das Gefühl, ein bisschen zu wenig gezeigt. Oder die Spieler haben das Gefühl, ein bisschen zu wenig. Klar, du hast dann noch eine ganz grosse emotionale Komponente, die ja da bei so Entscheid sicher auch drinsteckt. Und das ist schwierig von außen zu beurteilen. Aber ich glaube, da muss man schon jetzt ein bisschen über die Bücher beim SFV und das einfach analysieren und schauen, okay, was müssen wir da in Zukunft besser machen und wie können wir dafür sorgen, dass die Schweizer Nachwuchsspieler die Option bekommen.
Ja, absolut. Also eben, man muss jetzt auch noch nicht, bin ich voll bei dir, das nicht allzu gross machen und da jetzt in den Teufel an die Wand malen. Aber wenn unsere Liga im Ranking neben Zypern und Österreich ist und sich unsere Talente für Teams entscheiden, die gemäss unserem, also für Nationalteams entscheiden, die, sage ich jetzt, gemäss dem Schweizer Selbstverständnis, wo man sich jetzt hier erarbeitet hat, nicht sollten, keine Frage sein, weil sie das Gefühl haben, sie kamen hier nicht zum Zug. Es ist ja jetzt gerade zwei, drei Fälle nacheinander gegeben. Ich glaube, jemand noch bei Bosnien, aber jetzt habe ich den Namen vergessen. Mhm. Aber die Innenverteidiger, sind das sicher keine guten Tendenzen. Wo aber, und jetzt bin ich voll bei dir, wahrscheinlich der Rahmen würde sprengen, wegen dem, oder weswegen wir jetzt auf die Liga zurückkommen, oder?
Ja, das ist doch gut.
Das ist Schweizerdeutsch, weswegen?
Weswegen?
Weswegen, okay. Weswegen wir jetzt
auf den nächsten Match kommen. Ja, und deswegen würde ich sagen, nehmen wir doch IB Tunga das nächste. Wir haben über IB ja schon geredet. Und die bei dem 4-2-Sieg gegen Thun haben sie, glaube ich, sich können rehabilitieren für die happige Niederlage unter der Woche.
Ja, ich habe es spannend gefunden, was der Contini nach dem Match gesagt hat. Irgendwie so sinngemäß, alle haben das Gefühl, wir sind schlecht gelaunt. Aber jetzt haben sie Derby-Sieg geholt, sind plötzlich einfach aus dem Nichts gefühlt wieder Zweiter in der Liga. Jetzt muss man eigentlich fast wieder sagen, ja okay, kann man den Göpp als Betriebsunfall abhandeln, europäisch. Wären die Spieler von Panathinaikos viel besser zahlt und nur darum haben sie verloren. Nein, aber ich glaube, also nach der mäßigen ersten Hälfte, wo 0-0 steht und dann geht Thun 1-0 in Führung. Ich nehme jetzt mal an, da hat es schon ein bisschen gepfiffen im Wankdorf.
Ich kann es dir nicht sagen, ich bin nicht da gewesen, aber happy wird man nicht gewesen sein. Aber ich meine, dann ist die zweite Hälfte gekommen und eine gute Reaktion. Und ich glaube, umgekehrt tun sehr happige Wochen gerade mit FCB, IB und das nächste noch St. Gallen.
Ja. Andersrum, eben, sie machen fast noch 2-0 Thun. Also ich glaube, Thun hat da wieder noch am, also punktemässig nicht, aber leistungsmässig haben sie da wieder sehr, sehr viel rausgeholt, um den Favorit zu ärgern oder haben mit dem den Favorit geärgert. Aber ja, dann kommt natürlich die individuelle Klasse, auch die Breite, gell? Also IB wechselt Males, glaube ich, wechselt Bedia ein, wo eigentlich relativ in Form war, was mir eher überraschend war, dass er nur vom Bänkli aus startet. Cordova, wo der Knüppel platzt endlich, wo ein Goal schießt sie erst, um zwei vorbereitet, eine Fasnacht. Also da ist dann halt schon eher über die individuelle Klasse von diesen Spielen, haben sie dann das Spiel können drüllen.
Ja, definitiv eine Frage von Qualität halt am Schluss. Gerade der Bedia bin ich bei dir sehr überrascht gesehen, dass der nicht von Anfang an gespielt hat. Ich würde sagen, ist im Moment wahrscheinlich einer der formstärksten Spieler, nicht nur bei IBE, sondern in der Liga. Aber du sagst es, also das hätte ja in eine komplett andere Richtung können gehen. Und ich glaube, da muss man auch weiterhin tun, wirklich ein Kompliment aussprechen, wie kompetitiv sie sind. Mhm.
Was sagst du zur Zukunftsfähigkeit von der Doppelspitze Cordova-Bedia? Das wäre mal etwas, was wir jetzt schon irgendwie gefühlt schon länger nicht mehr gesehen haben. Irgendwie. So zwei so Schränke vorne in einem 4-4-2.
Ich kann gerade sagen, das war jetzt eigentlich so meine Reaktion darauf, für mich irgendwie nicht so zeitgemäß. Zwei so klassische Neuner vom Profil her zusammen vorne. Aber du probieren und warum nicht. Und ich glaube, was man auch muss vielleicht sehen, ist, wie flexibel kann man denn die Offensive aufstellen. Also ich meine, Contini zeigt, dass er nicht scheu ist, da zu rotieren. Und das kann vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um mittelfristig halt eben auch ein bisschen verschiedene Formationen und Taktiken können auszuprobieren und dann auch halt auf den Gegner vielleicht anpassen und dann vielleicht ist mal am Wochenende genau das Richtige, die beiden zusammenlaufen lassen.
Ich glaube, die Breite und die Flexibilität, die hat Giorgio Contini ja definitiv zur Verfügung, wenn man all die Flügelspieler und Zehner sieht im Kader, also ich glaube, da bin ich bei dir, da hat er sicher eine recht grosse Auswahlmöglichkeit.
Möchtest du da noch etwas anfügen oder ich würde uns sonst gerade weiterpeitschen?
Peitsch weiter.
Also, dann machen wir als nächstes gerade Servet gegen Winterthur. Servet, was ich auch ein Stück weit kann rehabilitieren nach Cup Out. Haben jetzt mit Winti den perfekten Aufbaugegner bekommen.
Ja, hat sich auch ein bisschen durch den Spieltag gezogen. Also Lugano gewinnt, ist aus dem Cup draussen, Servet gewinnt, ist aus dem Cup draussen, Zürich gewinnt, IB gewinnt. Ich glaube, perfekt zusammenpasst. Winti haben wir ein bisschen leid, oder tut mir allgemein ein bisschen leid. Die sind.
Wirklich?
Ja, die sind schon ein bisschen leicht. Also, die
werden. Ja, aber sie spielen auch schlecht.
Sag nochmal, sorry.
Sie spielen auch schlecht?
Ja, darum tun sie mir leid.
Wir tun sie darum irgendwie nicht so leid, weil es sind im Moment auf ganz klar das schwächste Team.
Und sind im Gegensatz zum Aufstieg tun, zum die Worte von vorhin nochmal aufgreifen, im Moment nicht wirklich kompetitiv. Also, ich glaube, sag's nur nochmal, der perfekte Aufbaugegner für Servet, der ein bisschen hin und her geht, zweite Liga-Sieg in Folge, trotzdem sicher auch keine mega gute Stimmung rum. Aber ja, ich glaube, da hat man das absolut nie anbrennen lassen, dass man die drei Punkte holt.
Ja, absolut nicht. Das ist auch schwierig, das anbrennen zu lassen, wenn auf defensiv wirklich desolat, weiters mal extrem schwach hinten auftritt. Und ich frage mich bei Winti wirklich so ein bisschen, wie weiter. Ich habe das Gefühl, der Uli Forte-Effekt, den sie letztes Jahr hatten, der da gekommen ist, einfach so mit der Energie, der ist weg. Und ich weiß nicht, was dort noch möglich ist. Also ich frage mich, wie lange man da auch noch das auch viel laufen lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da grosse Impulse neu irgendwie kommen. Also ich denke, da wird es langsam auch eng. Ich weiß ja nicht, wie viel Kasami da noch helfen kann. Das ist irgendwann vor ein paar Tagen angekündigt worden, dass auch Winti wird verstärken.
Ich kann gar sagen, jetzt kommt der Paytim Kasami-Effekt.
Hey, vielleicht kann es irgendetwas auslösen. Ich denke, er bringt auf jeden Fall ein Profil mit von jemandem, der das kann. Also zum einen internationale Karriere, Qualität ist auf jeden Fall da. Und auch so, ich denke, auch Leadership-Qualitäten, die er auch reinbringen kann. Also vielleicht kann er schon noch mal etwas bewegen und bewirken in der Kabine und auf dem Platz. Das werden wir noch sehen. Aber also da muss jetzt etwas passieren.
Hm. Willst du in Bezug auf Servet noch fantasymässig etwas sagen? Oder?
Hey, also nicht mal unbedingt noch fantasymässig, aber der Aye Sackstark war natürlich im Fantasy eine gute Wahl gewesen. Ich hatte dort immerhin den Bedia aufgestellt gehabt, aber ich finde vor allem, wenn er beim, was ist das, beim 4-0 bleibt er unglaublich cool. Also ist unter Druck, ist im Bedrängnis, hat vielleicht links noch eine Passoption, der bleibt einfach am Ball, bleibt cool und schließt dann auch überlegt ab. Also da hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich habe mit dem Joe natürlich die nächste Fantasy-Legende für mich entdeckt. Ausverteidiger, wo der Eckball schießt, auch sonst mega aktiv posten, hat mir mega gefallen. Leitet, glaube ich, das eine Goal, also macht der Assist zum Assist. Ja, also da habe ich mal wieder können, ein bisschen aufholen gegenüber dir. Und Linus ist ja...
Oh ja, ist aufgeholt.
Hast du gestern gesehen, weil Linus ist jetzt, was, 11. bist in der Schweiz? Irgendwie so.
12. glaube ich. 12.
Ja. 10 Pünktchen habe ich aufgeholt. Die Saison ist noch lang.
Ah doch? Ey, nicht schlecht, gratuliere.
Gut, dann peitsche ich jetzt mal weiter. Und gehen zum, wo sind wir? FCZ St. Gallen habe ich als nächstes.
Ja, voll. Dort haben wir ja schon ein bisschen was angesprochen, eben bezüglich der Penalty-Situation, wo das 1-0 für St. Gallen ist. Und dann gewinnt aber der FCZ das am Schluss neben mit 3-1. Und ich muss sagen, verdienter Sieg. Eben abgesehen davon, dass ich finde, dass Zürich zu 10 hat müssen sie ab dem Penalty. Aber gut, sie haben vorher eigentlich schon, würde ich sagen, ein bisschen besser gespielt und dann auch danach haben sich bedeutend mehr Chancen erarbeitet als St. Gallen über die 90 Minuten und darum folgerichtig gewonnen. Und einmal mehr ist es der Zuber, der das wichtige Goal schießt für den FCZ, in dem Fall der Ausgleich.
Also ich würde auch sagen, dass es definitiv verdient ist, vor allem der Zigi, der macht einen riesen Match. Also der hat 3 riesen Saves. Also auch beim, wo dann der Ball gleich noch zum 2-1 dann im Abprall reingeht, mit dem Fuß.
Der fischt
sackstark. Und also der FCZ hat da, also St. Gallen kann sich da schon beim Zigi bedanken, dass es nicht früher noch schon, dass sie in den Rückstand gehen. Also er macht einen riesen Match. Darum, im Umkehrschluss, bin ich auch bei dir, dass Zürich da verdient gewonnen hat. Auch bei Zürich hat man die Erleichterung mega gemerkt. Auch die im Göpp ausgeschieden, jetzt in der Liga 4. Also das ist so ein bisschen das Spiel gewesen, wo mich wieder zum Schluss gebracht hat, dass die Saison wahrscheinlich, zumindest bis jetzt, eigentlich wieder relativ ähnlich ist wie die letzte. St. Gallen mit dem Leaderfluch von das wieder an. Irgendwie, keiner setzt sich ab. Es schwankt, man schwankt, einmal ist man 7., dann plötzlich wieder 2., also weil alles so nah beieinander ist. Also es ist eigentlich schon wieder recht verrückt an, die Saison.
Hey, und ich bin überzeugt, es wird so weitergehen. Jetzt hast du IB und Basel, wo, würde ich sagen, trotz allem die stärksten beiden Teams sind in der Liga, wo Doppelbelastung haben. Man hat es gesehen, wo man rotieren. FCB hat viel rotiert. Und ja, die werden auch nicht können, die Konstanz wahrscheinlich haben, denke ich mal, in der Liga. Und dann, ja, dann hast du St. Gallen, hast du FCZ, ein Servet, der vielleicht wieder sich ein bisschen fangen kann, ein Lugano, der sich vielleicht fangen kann. Und ja, dann hast du wieder genau die super breit aufgestellte Tabelle, wo quasi alle können schlagen, außer Vinti.
Oh, jetzt bist du aber gemein.
Sorry.
Jetzt tut es mir gerade noch mehr leid. Also, in dem Fall, ich mache jetzt den Call, in dem Fall, es muss ja eigentlich so kommen, in der nächsten Runde Vinti daheim gegen Lugano, erster Saisonsieg.
Ich würde hart dagegen halten, es tut mir leid.
Ja, du merkst uns.
Ist gut.
St. Gallen ja immer noch Erste, aber dann kommen wir, bevor wir dann am Schluss noch zum FCB kommen, glaube ich, zu einem Match, wo wir nicht ultra viel Zeit damit dabei oder damit verlieren. Sion Lausanne 0-0, Duell von den Goalies für mich. Also Letizia und Rajoppi streiten sich eigentlich um den Man of the Match-Titel. Wahrscheinlich ist es eher der Letizia, auch der. Ich glaube, 8 Paraden, ein paar sehr gut rausgeholt. Klar, auch ein paar Aluminium auf beiden Seiten, aber Dinge, nicht so das Spiel für die grossen Schlagzeilen gesehen, oder siehst du das anders?
Ja, also 0-0 ist selten ein Spiel für die ganz grossen Schlagzeilen. Ich glaube, es ist trotzdem eigentlich noch, gerade in der zweiten Hälfte, ein besseres Spiel gesehen, als man es jetzt einfach so rein vom Resultat her könnte sehen. eben zwei Top-Goalies, Pfosten und Latte, glaube ich, Kano und so. Ich glaube, am Schluss ein Punkt, der jetzt für beide nicht mega geil ist, aber wo beide wahrscheinlich damit können leben.
Ja, für Sion sicher besser wie für Lausanne, weil die bleiben doch auch ja, unangenehm unten innen. Also die sind auf dem Relegationsplatz im Moment. 5 Punkte aus 7 Spielen. Aber ja, das ist sicher jetzt nicht das Spiel, wo da irgendwelche schnelle Reaktionen von Clubführung nach sich ziehen sollte, sage ich jetzt mal.
Nein, und gerade bei Lausanne muss man noch sehen, es haben einige Spieler gesperrt, eine weitere Fantasy-Legende dort natürlich auch noch gesperrt und auch noch ein paar Verletzungen. Also ich denke, wenn Lausanne jetzt einigermaßen okay durch die nächste Woche durchkommt, eben da so Punkte wie gegen Sion kann mitnehmen, ich glaube, dann ist das gar nicht so schlecht.
Gut, dann bleibt noch ein Spiel. FCB verliert daheim gegen Luzern. Ja, Überraschung einmal dahingestellt, aber sicher ja, vielleicht ein bisschen überraschend, sage ich jetzt mal. Die riesigste Überraschung ist nicht der FCB Luzern. Die sind immer heiße Duell, einmal gewinnt Luzern im St. Jakobspark mit 2-1. Und ja, sorgt dafür, dass der FCB nicht die angenehmste Woche hinter sich hat mit 2 knappen Niederlagen, wo aber spielerisch und von der Leistung her sich für mich schon sehr krass unterscheiden. Also jetzt der Vergleich gegen Freiburg wie gegen Luzern.
Gut, gegen Luzern ist man natürlich extrem eigentlich dominant gewesen, hat bedeutend mehr vom Spiel, hat bedeutend mehr Chancen, hat, ich weiss nicht wie viel mehr Abschlüsse als Luzern. Aber ich glaube, Basel hat gegen Luzern genau gezeigt, was der Unterschied ist eben zu Freiburg. Weil Freiburg ist sehr effizient gegen den FCB und Basel ist das nächste gegen Luzern und darum verlieren sie beide Match.
Finde ich, ja, macht Sinn, ja, weil die Effizienz, die hätten sie können zeigen. Also wirklich teilweise im Abschluss sich sehr schlecht verhalten. Also eben die Chancen wären da gewesen. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch gemeint habe. Gegen Freiburg wäre es natürlich, sag ich, die nicht Lucky Punch, aber wäre es so die Goal gewesen, die du halt musst machen gegen bessere Gegner, um etwas zu holen. Und gegen Luzern, das ist nicht die gescheiteste Aussage, aber dann musst du sie halt machen, um eine Pflichtsieg holen daheim, was sie bis jetzt ja eigentlich mehrheitlich geschafft haben. Aber wenn dann gegen so einen Luzern, wo man ja weiss, wo solidarisch spielen, wo giftig spielen, wo sicher auch clever spielen, im Sinn von halt auch mal, ja, sich Zeit nehmen, auch vielleicht mal ein bisschen länger liegen bleiben, wo einfach die Cleverness zeigen, was dann einfach nicht langt, wenn du einfach das Gefühl hast, ja, irgendwie Shakiri wird es schon richten, Otteli wird es schon richten, und so sündigst du im Abschluss, was in diesem Match wirklich, glaube ich, zwei Hände nicht lange, zum Szenen aufzählen, wo normalerweise die Spieler mit ihren Qualitäten müssten ein Goal machen.
Ja, absolut. Also ich meine, Salah fällt mir gerade ein, wo der Ball am leeren Goal vorbeiköpft. Wenn der, glaube ich, dümmer aussieht, als es ist, dann Broschinski eher Broschinski, weil also einfach wieder ein schwaches Spiel. Ich habe wirklich, glaube ich, noch keinen guten Match gesehen von ihm. Der eine, der versucht, drüber zu chippen.
Sehr komisch aus.
Ganz himmeltraurig. Ja, dann ist es halt einfach schwierig, wenn du dann die Goal willst machen vorne. Ajeti ist so ein bisschen mal ein gutes Spiel, mal geile Goal. Und dann wieder eher eben am Sündigen auch im Abschluss, wie jetzt gegen Luzern halt wieder mal. Ja, also da fehlt einfach beim FCB auch weiterhin vorne in einfach ein Stürmer, auf den man sich kann verlassen kann, in meinen Augen. Und ich glaube, man hat das im Sommer so ein bisschen auch gespürt und auch etwas wollen verändern. Aber da hat man jetzt mit dem Boschinski nicht glaub, den Transfer gemacht, der die Probleme löst.
Sicher nicht im Moment. Also ich habe gelesen oder gehört, dass Otteli seine Lieblingsposition eigentlich eher zentraler ist. Also ich würde jetzt nach dem Spiel auch mal mir überlegen, das vielleicht als Option in Betracht zu ziehen. Weil das ist eigentlich so, der tut einem eigentlich fast auch manchmal ein bisschen leid. Also auch mit bei ihm funktioniert nicht alles, aber das ist eigentlich so der Einzige, den ich so jetzt in der Offensive ein halbwegs gelungenen, akzeptablen Auftritt würde attestieren, weil eben weder Broschinski noch Jeti haben jetzt da Argument für sich gesammelt, wenn auch sicher der Broschinski die grössere Chance gehabt hat, aber den Akponifa, der jetzt mal die Chance bekommen hat, ist auch unsichtbar gewesen. Jerdan Shaqiri wird sehr früh ausgewechselt, aber auch nicht mega überraschend. Also auch er hat keinen gebrauchten Tag gehabt. Und ja, sind einfach wirklich in der Offensive, also das ganze Spiel ist es einfach wirklich klar, hat man mehr Ballbesitz gehabt, aber da ist jetzt wirklich kein Spieler grossartig positiv auftreten. Am ehesten vielleicht noch Dominik Schmid, aber sonst, schwierig.
Ja, und wenn halt der Linksverteidiger da ist, der offensiv am meisten Akzent setzt, dann ja, spricht das ja auch Band. Ich denke, ja, gerade jetzt, wo man breiter aufgestellt ist auf den Flügel, da man ja da nochmal ein bisschen aufgerüstet hat, finde ich Otteli im Zentrum, finde ich auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wäre ich sehr gespannt, mal das zu sehen, ihn in die Mitte schieben und ein paar anders auf den linken Flügel tun. Why not? Ich glaube, ein Personale, wo ich noch würde aufgreifen, ist die Position vom Rechtsverteidiger. Zu einem Motto, hat ja verletzt, muss ausgewechselt werden gegen Freiburg, finde ich einen herben Schlag, weil ich habe gefunden, er hat sich extrem gut eingefügt in das Team, ist vom ersten Spiel weg ist er stark gewesen, solid gewesen. Und also für mich jetzt ein bitterer Ausfall für den FCB. Und dann aber die Folgefrage, hast du schon mal ein gutes Spiel von Kevin Rüegg gesehen für den FCB?
Ja, ich weiss jetzt gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich finde, er hat es in der ersten Halbzeit nicht mal so schlecht gemacht. Ich glaube, klar bleibt jetzt von seinem Spiel fast unerklärliche Aussetzer vor dem 2-1. Wo, by the way, auch vom Timing her einfach so bitter ist, machst du es 1-1, endlich, oder? Und dann setzt du so einer, keine Ahnung, Grätsche, Ausrutscher, was auch immer an, wo jetzt natürlich in den Köpfen bleibt. Die ein, zwei Aktionen nachher sind auch nicht mega gut gesehen. Ja, mega bitter. Und ich bin voll bei dir. Ich glaube, das ist genau der Spieler gewesen, wo man sicher jetzt nicht so eine klare Nummer 2 dahinter hat, wie auf allen anderen Positionen. Also zu einem Motto macht es sehr gut seit Anfang der Saison. Und Kevin Rüegg weiss ja auch nie, wie lange bleibt er verletzungsfrei. Hat ja auch seine Verletzungshistorie, die eher lang ist. Ja, bitte. Um es noch weiter mal sagen, auch er tut mir leid.
Ja, ich bin da heute, glaube ich, so ein bisschen in der Rolle vom mit Finger in der Wunde rumdrücken. Das habe ich jetzt ganz schön formuliert, tut mir leid. Aber finde es schön, dass du ein bisschen die Spieler und Teams in Schutz nehmen.
Muss aber auch fairer sagen.
Möchte eigentlich nicht zu gemein sein.
Du bist eigentlich kein Gemeiner, das wissen wir doch. Nein, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich sage jetzt, wenn in dieser ganzen Aktion die Aktion müsste aus meiner Sicht so enden, dass der Rüegg zum Marvin Hitz geht und sich bedankt, dass er den Schuss einfach in den Eckball gelenkt hat. Weil der Marvin Hitz sieht in dieser Aktion auch mässig aus, muss man sagen. Also, ich meine, zwei Minuten vorher hat der Schmid klar verwünscht den Lorenz auch in der kurzen Ecke, aber der Winkel ist trotzdem nochmal ein anderer. Also, ich weiss nicht. Wie gesagt, ich bin kein Goalie, auch hier korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ihr das anders seht. Aber wenn du ein Zentimeter weiter rechts stehst, dann tust du einen schönen Eckball. Der Rüegg hat die Hand, entschuldigt sich und das Spiel geht weiter. Ja,
also da tut mir der Marvin Hitz jetzt aber schon ein bisschen leid. Ich meine, kurze Ecke kannst du immer diskutieren. Ich glaube, wenn die so mit so viel Zug kommen in kurze Ecke, ist glaube schon sehr schwierig. Aber klar, im Endeffekt könntest du es wahrscheinlich besser machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also vor allem, ich glaube, ich würde nicht mit dir einig gehen, um zu sagen, dass das ist, wie die Situation sollte ausgehen. Die Situation sollte so ausgehen, dass der Rüegg den Ball klärt.
Okay.
Und darum finde ich nicht unbedingt, dass man dann am Schluss über eine Hitze muss zwingend diskutieren, auch wenn man es vielleicht ein bisschen besser noch
kann. Ich weiss, wie du das meinst. Natürlich, aber der Fehler ist, das Goal ist für mich natürlich trotzdem ein Rüegg-Fehler, ganz klar. Aber eben, wenn ein Rieg, dem sie fehlen, halt passiert, könnte es auch, es muss kein Goal geben aus der Aktion. Aber ja, ich weiss, was du meinst, bin auch mit dir einverstanden.
Ja, und Luzern, um vielleicht über die noch ein, zwei Worte zu verlieren, kommen wir zu drei schönen Punkten. Auch hier nach Abpfiff. Viele Emotionen beim Herrn Frick. Und ja, ich glaube, zu Recht. Also das sind schöne drei Punkte für Luzern.
Ja, und ich nehme mal einen Spotify-Kommentar werden wir mindestens bekommen in dieser Woche, weil da haben wir einen regelmässigen Kommentierer, wo FC Luzern sympathisant ist offensichtlich. Firmino ist sein Spotify-Name. Grüße an dieser Stelle, ja. Wir sind sehr gespannt auf deine Match-Analyse, wie du Luzern gesehen hast, weil ich habe nach dem Match schon auch ein bisschen nochmal probiert zu reflektieren, nachdem ich das eine Interview gesehen habe. Ich glaube, vom Owuso, der gesagt hat, es sei ein verdienter Sieg, weil der FCB jetzt nicht die grosse Chance, sondern eher Halbchance hatte, gehe ich jetzt nicht so einig. Also, ich habe das Gefühl, der FC Luzern hat seinen Matchplan, wenn ich es vorher gesagt habe, wo das auch sehr gut umgesetzt hat. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Effizienz vom FCB im Abschluss hat das auch eigentlich eher sollte ein Sieg für den FCB sein. Aber so ist der Fußball und darum, also, Luzern hat das sicher tiptop gemacht.
Ja, das ist sicher auch so eine Aussage, so direkt nach dem Spiel, der Puls noch ein bisschen oben. Dann hat man das vielleicht noch nicht so komplett durchanalysiert und hat vielleicht dann noch ein bisschen einen anderen Eindruck in der Emotion vom Spiel. Ich denke, eben, wenn man auf die Statistik schaut, wenn man auch eben so ein bisschen die Chance, die Qualität der Chance anschaut, also Luzern ist da, ja, kann sehr happy sein mit diesen drei Punkten, aber man muss sich das auch erkämpfen, man muss es am Schluss auch über die Zeit bringen und ich glaube, das ist eine Willensleistung auch gesehen von Luzern bis am Schluss.
Gut, bevor wir noch zur AWSL kommen, wir sind schon über der Stundenmarke drüber, vielleicht noch kurz ein Ausblick auf die nächste Runde. Natürlich sicher das Zürcher Derby, wo viel Spannung auslöst, St. Gallen gegen Thun. Muss man ja sagen, ist ein Spitzenkampf im Moment. Der FCB reist auf Genf, wo sie in den letzten Jahren auch nicht oft gut ausgesehen haben. Vinti holt den ersten Sieg gegen Lugano, das habe ich ja schon geholt. IB muss auf der Kunststraße in Lausanne und Luzern spielt daheim gegen Sion. Sicher auch ein spannender Match, die sind gerade im Moment punktgleich auf dem 6. und 7. Rang. Mal schauen, ob die Tabelle sich ein bisschen auseinanderzieht oder ob es weiterhin so eng bleibt. Wir bleiben auf jeden Fall dran, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir in die AWSL, oder?
Ja, ist gut, auf jeden Fall, machen wir doch das. Danke für den Ausblick.
Ja, unter der Woche ist auch gespielt worden dort. Also wir haben 10 Matches theoretisch, wir müssen aber wirklich ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich glaube, unter der Woche ist sicher FCB-FCZ der Match gesehen, wo, obwohl die Zürcherinnen nicht so gut in die Saison gestartet sind, wahrscheinlich gleich am meisten Aufmerksamkeit erregt hat. Gerade der FCB, der gegen Zürich in den letzten Saisons Mehrzahl nie richtig gut ausgesehen hat. Also, ich glaube, Basler sind ein bisschen Lieblingsgegner gesehen vom FCZ. Aber jetzt für einmal Willensleistung am Schluss drehen sie den Match noch mit einem sehr schönen Freistoss-Goal in einem regnerischen Basel. Heimsieg 2-1, oder? Das hat sicher gut getan.
Ja, und gleichzeitig komme ich jetzt da schon zu etwas, was sich so ein bisschen durch die beiden Runden durchgezogen hat in meinen Augen, dass ganz viele Teams wie jetzt ein bisschen zwei Gesichter gezeigt haben. Wo man eben eigentlich müsste davon ausgehen, okay, Basel gewinnt gegen den FCZ endlich wieder mal und hat wirklich ein sehr positives Gefühl, das sie da mitnehmen können. Und dann am Wochenende spielen sie 2-2 gegen Luzern. Und da hat es noch eine Reihe weise andere Teams gehabt, wo ich gefunden habe, ist das ein bisschen ähnlich, dass die Leistungen unter der Woche und am Wochenende ein bisschen verschieden gewesen sind. Um bei diesem Spiel noch bleiben, Personalien im Goal bei Basel, die Wölfle. Ich habe das Gefühl, die ist noch nicht so ganz drin. Also für mich nicht, auch nicht auf dem Niveau halt von der Anna Klink von letztem Jahr. Aber ich finde es sehr auffällig, dass sie extrem auf der Linie klebt. Und dann aber finde ich, dass sie nicht ganz rechtfertigt, im Sinne von, dass sie dann auf der Linie aber auch nicht ganz die Reaktionen dann hat. Also ich weiß nicht, wie du sie vielleicht wahrgenommen hast in diesem Match.
Ja, also muss ich sagen, sie ist ja vor, glaube ich, Sie überlegen. Ich glaube, vor 3-4 Jahren ist sie schon mal so auf dem Sprung gesehen zur FCB Stammgoalie. Weiß gerade nicht, sie ist sicher eher noch jünger und kann sich noch entwickeln, aber das ist schon als grosses Talent gelten. Also ich glaube, sie sicher auch noch ein Verbesserungspotenzial, logisch, wird noch eine Entwicklung machen. Von dem her, wenn ich das gehört habe, dass sie jetzt Stammgoalie ist, sicher mal grundsätzlich vom Vertrauen her in eine doch noch junge Spielerin positiv gefunden. Aber ja, ich weiss, was du meinst. Sie sind jetzt, muss ich sagen, nicht zwingend, oder einmal vielleicht habe ich auch die Aktionen vergessen, die Match gesehen, wo mir das enorm aufgefallen ist. Aber ja, also ich glaube, dass sie vielleicht auch noch ein bisschen Zeit braucht, das sehe ich schon auch so.
Ja, yeah, und ich finde es auch gut, also ich finde es gut, sprichst du das an, dass man ihr auch die Chance gibt, eben so jung, ich glaube, sie ist 21, dürfen hier das Goal zu hüten. Und ich glaube, jetzt ist auch wichtig, dass sie die Erfahrungen kann machen und dort nochmal einen Schritt in der Entwicklung kann gehen. Find ich auf jeden Fall wichtig. Denn auf der anderen Seite haben wir ein Kumba so, wo dann am Wochenende dann noch trifft. Das ist, auch eine schöne Geschichte.
Ja, was
gegen... Jetzt griff ich schon vor.
Ja, jetzt ganz kurz. Ja, klar, gegen Luzern am Wochenende. Ja. Genau, jetzt kommt so ist auch...
Bleiben wir noch unter der Woche.
Ja, bleiben wir unter der Woche. Aber ja, ich sage jetzt, unter der Woche ist, ich glaube, was haben wir? Wir haben ein Statement von GC, wo eben Luzern gerade mal 8-2 schlot, wo ich dann auch wieder den Bezug aufs Wochenende gemacht habe, dass dann der FCB wiederum gegen Luzern nur 2-2 spielt und GC gegen St. Gallen nur 1-1. Also das mit den zwei Gesichtern bin ich schon...
Ist genau das. Dann hast du auch noch... Also komm, bleiben wir gerade in diesem Flow. Dann hast du Servet, wo Aarau 4-1 schlot und dann am Wochenende gegen Rappi nicht über ein 0-0 rauskommt.
Mhm.
Und also das ist auch wiederum spannend. Du hast St. Gallen, der gegen Thun 3-2 gewinnt. Und dann am Weekend, okay, 1-1 Spiel gegen GC. Das würde ich sagen, passt etwa zueinander. Aarau verliert zweimal. Aber du hast schon eben einige Teams, wo, ja, die zwei Gesichter gezeigt haben. Ja, es gibt uns schon schnell...
Nur schon zu Rappi. Ja, also da habe ich mir einfach so gedacht, IB, wo ja jetzt definitiv wieder in Fahrt gekommen ist, schlägt Rappi eigentlich standesgemäß mit 3-0 unter der Woche. Gewinnt ja dann auch am Wochenende, können wir langsam definitiv in Fahrt, glaube der dritte Sieg in Folge. Aber dass Rappi dann eben am Wochenende das erste Team ist, das sehr weit Punkte abluchst. Nachdem sie, also sie haben jetzt 4 Punkte und 3 davon sind gegen FDB und 1 ist gegen Servet. Also es ist so, schon, die muss man schon auch im Auge behalten, sicher auch nicht angenehm zum Bespielen, das Team aus Rapperswil. Darum wahrscheinlich vor dem Wochenende hat man dem 13-0 von IB einfach gesagt, ja, Pflichtsieg, standesgemäß, oder? Aber gerade IB, der auch keinen einfachen Saisonstart hatte, ich glaube, das ist auswärts ein sehr wichtiger Sieg gegen Rappi, wenn man eben dann sieht, dass die sogar gegen Servet können einen Punkt holen am Wochenende.
Absolut, und allgemein finde ich es wirklich schön, wie teuer sich Rappi verkauft jetzt diese Saison. Also ich glaube, die haben einen riesen Gump gemacht in der Sommerpause, also im Vergleich zur letzten Saison. Und das finde ich echt cool. Finde ich schön, dass die Breite da besser wird in der Liga. Ich glaube, das hilft wiederum allen. Gerade beim 0-0 muss man vielleicht noch Lea van Wezenbeek, ich hoffe, dass ich es einigermaßen okay ausgesprochen habe. hervorheben, wo wirklich ein, zwei Superparaden rausgeholt hat gegen Servet.
Auch nicht das erste Mal, wenn es mir recht ist, die Saison.
Und ja, also das finde ich wirklich sehr positiv, dass da das ein bisschen näher zusammenrückt. Ich glaube, das 8-2 eben unter der Woche von GC gegen Luzern ist ein bisschen Ausreißer resultatmäßig. Aber da haben wir letztes Jahr, habe ich das Gefühl, schon einiges noch mehr erlebt an hohen oder an grösseren Klatschen.
Ich glaube auch. Und ich also, glaube, das zeigt sich auch in der Tabelle. Also klar, FC Thun, muss man sagen, fällt ein bisschen ab.
Aber haben sich nicht schlecht geschlagen?
Ja, ja, voll.
Also punktemäßig ja, aber haben sich auch diese Woche haben sie zweimal verloren. Aber ich habe gefunden, gerade gegen St. Gallen haben sie sich gut verkauft. Verlieren erst Sport. Sind vorne gesehen und also ist natürlich auch ein bisschen bitter. Aber ich glaube, das eben lässt auch hoffen, dass auch Thun wird noch zu ihren Punkten kommen.
Ja, wenn du in die Tabelle weiter rauf gehst, kommt auf dem 9. Platz schon der FC Aarau, wo wir nach der letzten Saison wissen, dass sie auch können die grossen, sage ich in Anführungszeichen, Teams ärgern, die sich vielleicht auch nicht mega repräsentiert fühlt auf dem 9. Rang, weil auch sie gegen Zürich, wo ja ein grosser Name ist im Schweizer Frauenfußball, fast schon ein Kellerduell gespielt und nur 3-2 knapp verloren. Also ja, ich glaube, ich bin voll bei dir, dass das sicher, das haben wir glaube auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, der Liga sicher gut tut, dass das da scheinbar gerade so auf der Rang, sage ich jetzt im Moment zumindest schon in der Tabelle anschaue, 6 bis 10 relativ qualitätmässig noch zusammen ist. Letzte Saison ist es ja eigentlich so gewesen, 10. und 9. sind ganz klar abgeschlagen und dann irgendwie, was ist, dann ist ein riesen Sprung gekommen irgendwann. Ich glaube, erst weiter vorne. Also, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, einmal würde ich sagen, ausgeglichener ist die Liga definitiv geworden. Und das ist sicher, habe ich das Gefühl, das bringt der Liga im Moment schon etwas.
Apropos FCZ Aarau, was ist das? Das Goal zum 3-2, glaube ich, von der DEDA. Aus, keine Ahnung, 35, 40 Meter hat sie den Goalie von Zürich verwünscht. Ich würde sagen, Touchins hat ein bisschen geschlafen dort im Goal, aber den musst du erst mal so reinhauen aus dieser Distanz. Ein sehr, sehr geiles Goal gesehen.
Muss man, glaube ich, noch mal anschauen. Jetzt gerade irgendwie zu viel Match angeschaut da mit der englischen Woche, aber es wird so sein.
Ja, ist eine ordentliche Ladung gesehen, aber ja, also alle, die das nicht gesehen haben, das ist auf jeden Fall noch ein Blick wert. Jetzt, wir haben ja da unsere Reihenfolge sehr schnell eher ein bisschen verloren. Ich glaube, größtenteils mehr geschuldet. Aber ich habe so noch ein weiteres übergriffendes Thema, das ich einfach noch gerne ansprechen würde. Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen zwischen dem Spiel hier und da hüpfen. Aber mir ist aufgefallen, jetzt einfach gerade speziell in diesen zwei Runden, wie viele Goal nach Pressing-Situationen passiert sind. Also zum Beispiel Aarau macht das Goal gegen Servet unter der Woche nach einer Pressing-Situation. Ganz ähnlich kommt auch Thun gegen St. Gallen zum Goal. Ich glaube, GC hat auch noch so eins kassiert. Und ich habe das auch spannend gefunden, um zu sehen, dass das nicht nur gegen, also die schwachen Teams trifft. Also IB zum Beispiel hat gegen Rappi auch so ein Goal geschossen. Aber dass es eigentlich nicht nur die schwachen Teams betrifft, die im Pressing ein bisschen anfällig sind, sondern ich habe das Gefühl, das zieht sich durch. Dass auch die eben spielerisch vielleicht ein bisschen stärker sind, beim Hinten-Rausspielen teilweise Mühe haben. Und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil ich glaube, das ist etwas, wo auch vermehrt eben die Teams vielleicht aus der unteren Tabellenhälfte können und sollten nutzen gegen vielleicht eher ein bisschen die stärkeren Teams.
Also du kannst es natürlich aus zwei Seiten sehen. Ich glaube, zum einen ist es in der Offensive, dass man halt viel mehr Wert legt eben auf das hohe offensive Pressing. Zum anderen könntest du es aber auch so sehen, dass es vielleicht eine Entwicklung in die Richtung gibt, dass man halt auch will hinten raus spielen. Und also von hinten auf ein Spiel aufbaut. Und nicht, dass das jetzt früher noch so gesehen ist, aber ich sage jetzt einfach, jeder Ball einfach führen haut und dann in der Offensive die Qualitäten, die die Teams vorne haben, einfach kann ausnutzen, sondern eben probiert, gepflegt von hinten rauszuspielen. Und dann gibt's vielleicht, falls man sich will jetzt da auch kein abschließendes Fazit ziehen, falls man sich da in so einer Übergangsphase befindet, wo Teams das wollen spielen, dann gibt's halt am Anfang mal ein bisschen mehr Fehler, die durch das Pressing verursacht werden. Aber grundsätzlich, ich meine, wenn das so sein soll, dass auch die Teams mehr wollen hinter rausspielen, gepflegten Aufbau betreiben, dann fände ich das grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung. Aber klar, wenn das der Fall wäre, dann muss man im Umkehrschluss natürlich auch als Offensivtrainerin dann mehr sagen, hey, geht jetzt vorne drauf, weil wir wissen, die wollen hinten rausspielen und provozieren die Fehler. Also du könntest es wie also auf beide Seiten sehen, oder?
Also ich glaube, beide Sachen stimmen, glaub, wie du es zusammenfasst. Und ich glaube, gerade der Ausdruck Übergangsphase trifft es wahrscheinlich noch gut. Ich habe das Gefühl, du hast im Frauenfußball halt einen Pool von Talent, wo noch am Wachsen ist, wo stark am Wachsen ist. Belege auch jetzt Zahlen seit der EM, dass da noch mehr Mädchen und junge Frauen mit Fußball spielen anfangen oder da in Vereine zustoßen. Und ich habe das Gefühl, je grösser der Talentpool wird, desto mehr spielstarke Abwehrspielerinnen wirst du bekommen. Weil ich glaube, das ist schon etwas, was man auch im Männerfußball sieht. Da ist früher nicht so viel Wert aufgelegt worden. Wenn du technisch gut gewesen bist, bist du eh automatisch halt eher offensiv eingesetzt worden. Und wenn du den Talentpool kannst erweitern, dann wird das auch dazu führen, dass man immer mehr spielstarke Abwehrspielerinnen hat. Man wird durch quasi früheres Fördern auch schon früher noch können, das schulen, das hinten raus spielen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der sich extrem jetzt wird beschleunigen in den nächsten paar Jahren im Schweizer Fußball. Und kann darum dem nur zustimmen. Und ich denke, dass es aber eben gerade für die Teams unten in der Tabelle auch eine gute Chance ist, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Wert aufs Pressing auch zu legen und so vielleicht doch noch das ein oder andere Goal mehr zu provozieren.
Gleichzeitig aber natürlich auch nicht defensiv vernachlässigen, weil ich glaube jetzt so gleich, wenn du gegen Servet spielst, wo jetzt doch einen sehr guten Saisonstart gehabt hat, übrigens da raus CW auch nochmal Anna-Maria Therese Simonson, ich glaube 5 Spiele, 7 Goal, oder jetzt 6 Spiele, 7 Goal. Wenn du dann natürlich völlig hoch anläufst, kannst du natürlich auch reinlaufen. Aber nein, ich glaube, die Fazit ist da sehr passend, ja.
Ja, absolut. Also da spricht natürlich jetzt der Coach aus der Hand, dass man da nicht darf alles ins Pressing reinwerfen. Das stimmt sicher. Aber mir einfach, es ist mir wirklich halt stark aufgefallen und ich glaube, da werden wir noch einiges sehen in diesen Situationen.
Definitiv. Und was ich mal mitgenommen habe, ja, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber wir sind einfach so ein halbes Jahrhundert zu spät geboren, weil wir werden natürlich so einfach den Ball führen hauen als Verteidiger wahrscheinlich beide noch Profis geworden, oder?
vielleicht hat es dir noch gelangt. Ja.
Nein, ein bisschen ein unwürdiges Fazit, dass ich das jetzt noch auf mich bezogen habe. Ich habe einfach lachen, weil ja, Technik ist bei mir zumindest, will ich das nicht auf dich schliessen. Ja, nicht so meine Stärke, sage ich mal.
Ja, schon gut. Du hast schon auf mich geschlossen. Ich glaube, das haben alle gehört. Aber bevor wir da uns noch verlieren, möchte ich vielleicht noch IB noch schnell hervorheben, einfach weil für mich die überraschend gut performen jetzt die letzten paar Spiele. Ich glaube, 30 hintereinander jetzt, wenn es mir recht ist. Und ich hatte doch ein bisschen Schiss gehabt nach dem Ausfall von der Weber auch noch. Da die ganze Offensive, die halbe Offensive weg. Und ich finde, IB macht das wirklich überraschend gut. Und finde ich schön, dass die sich so gefangen haben nach einem schwierigen Start in dieser Saison.
Ja, die haben jetzt den Anschluss eigentlich fast schon wieder geschafft. Wir sind jetzt auf dem 4. Rang. 2 Punkte nur auf GC, wo man ja eigentlich auch so neben Servet und vielleicht in einem Atemzug mit dem FCB als überzeugendste Teams kann nennen. Also die sind wieder voll dabei, Titelverteidigerinnen. Also auch da würde ich mich anschließen. Das haben wir letzte Woche auch besprochen, eben mit diesen Abgängen von dem jungen Team, das so für Begeisterung gesorgt hat letzte Saison. Dann hat eben der Ausfall von der Werbung. Also die melden sich definitiv zurück. Ich glaube jetzt formmässig das beste Team, jetzt, was Servet auch das erste Mal Punkte gelassen hat. Also die sind wieder voll dran. Ja.
Tipptopp. Und ich glaube, summa summarum haben wir sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen ein sehr ausgeglichene Liga und viele spannende Spiele. Und ich glaube, das lässt auch hoffen für spannende weitere Runden nehmen. Und ich würde sagen, mit dem machen wir doch für heute mal Führer oben, oder?
Hey, ich habe gesagt, wir sind auf 1:20 knapp. Ich glaube, das sollte genug sein für diese Woche. Wir melden uns wie gewohnt natürlich nächsten Montag wieder, was sicher auch wieder einiges zu besprechen gibt. Ich glaube, an dieser Stelle Messi Linus haben wir das hier virtuell durchgebracht, hoffentlich ohne Tonprobleme. Ich bin optimistisch, zuversichtlich. Danke an euch alle fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns sehr über jeden Kommentar, jede positive Bewertung, jeden Input, was wir bei den nächsten Folgen können aufnehmen. Und ja, von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte gehören dir.
Da kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Du hast alles gesagt, Till. Danke vielmals. Allen danke fürs Zuhören und habt eine ganz schöne Woche und bis bald.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid.online.